Guten Morgen zusammen. Ich habe euch heute zwei meiner Ölvorräte mitgebracht. Zum einen hier ein gutes Motorenöl und hier ein edles Olivenöl. Damit kann man Salate ganz toll verfeinern, auch für Pasta oder andere leckere Sachen ist dieses Öl sehr zu empfehlen. Aber im Innern meines Motors kann ich damit nicht viel anfangen. Da greife ich lieber hier auf dieses gute Helixöl zurück, damit mein Motor wirklich läuft, damit mein Auto vorwärts kommt und ich wirklich auch das Ziel erreichen kann, was ich gerade erreichen möchte. Selbst wenn ich das beste Olivenöl aus Italien oder irgendwo hernehme, es taugt nicht für meinen Motor. Das heißt, ich habe hier zweimal Öl, aber doch völlig unterschiedlich, für völlig unterschiedliche Zwecke. Und eigentlich gilt es in ähnlicher Weise auch für den Glauben. Es gibt Glauben, der ist lebendig, der ist echt. Und es gibt Glauben, der ist tot, der ist nutzlos, zu nichts zu gebrauchen. Glaube ist eben nicht gleich Glaube, so wie auch Öl hier nicht gleich Öl ist. Und so erklärt es uns auch Jakobus in unserem Bibeltext heute Morgen. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Jakobus Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Jakobus 2, 14 bis 26. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber er würde ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Heute geht es also um diese spannende Frage, wie Jakobus hier in Vers 14 einleitet. Gibt es rettenden Glauben ohne Werke? Gibt es sowas? Seine Antwort in Vers 17 ist glasklar. Sowas gibt es nicht. Ausgeschlossen. Warum? Weil Glauben ohne Werke tot ist. Nicht möglich. Mit diesem Thema dürfen wir uns also auseinandersetzen heute Morgen. Warum Glaube ohne Werke tot ist. Und Jakobus beginnt hier seinen Abschnitt, wie wir es inzwischen schon kennengelernt haben, wieder mit meine Brüder. Immer dann beginnt er einen neuen Abschnitt, einen bisschen neuen, wichtigen Gedanken. Diesmal beginnt er mit einer rhetorischen Frage, was hilft es, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Es geht dabei erstmal nicht um die Wahrhaftigkeit des Glaubens, sondern darum, dass die Betreffenden fälschlicherweise von sich behaupten, sie hätten Glauben. Wenn jemand sagt, er habe Glauben. Und Jakobus fragt, welchen Wert hat denn bitteschön solch ein behaupteter Glaube überhaupt? Ein Glaube, der nur ein Lippenbekenntnis ist, der nicht das Leben verändert, bei dem es nicht darum geht, Jesus ähnlicher zu werden, bei dem es nicht darum geht, immer wieder zur Umkehr zu kommen, sondern wo es nur darum geht, ein Fürwahrhalten von biblischen Aussagen, ein Hochhalten von Theologie. Ich glaube an Gott, das ist ja schnell mal dahergesagt. Ich weiß zwar nicht viel über ihn, gehe nicht viel in die Kirche, lebe eigentlich mein Leben ohne Gott. Und wenn mich jemand fragt, an was ich glaube, sage ich schon, dass ich an Gott glaube. Logisch, an irgendwas müssen wir ja glauben. Alle. Kann so ein Glaube retten, fragt Jakobus. Die Antwort ist nein. Solch ein Glaube kann nicht retten. Er ist in etwa so sinnvoll, wie wenn ich Olivenöl in meinen Motorblock gieße und glaube, damit vorwärts zu kommen. Ein solcher Glaube ist wertlos, weil er nichts als leeres Gerede ist. Und Jakobus verdeutlicht diese Aussage an einem einleuchtenden Beispiel, das so oder ähnlich, zumindest damals, vielleicht auch heute noch sich zutragen kann und könnte. Verse 15 und 16. Es geht dabei um zwei ganz gewöhnliche Menschen. Sie werden als Brüder und Schwester genannt, also vermutlich dreht es sich um Christen in der Gemeinde. Der eine hat weder genug zu essen noch genug anzuziehen. Er knapst also am Existenzminimum. Der andere dagegen, er hat genug, aber er ist nicht bereit, mit dem anderen zu teilen. Dem anderen was abzugeben. Stattdessen sagt er, geh einfach los, gönn dir mal eine richtig gute Mahlzeit, zieh dich warm an. Aber er hebt nicht mal den kleinen Finger, um ihm zu helfen. Er unterstützt ihn nicht in dieser Weise, dass er ihm hilft. Statt zu helfen, gibt es nur fromme Sprüche. Aber was nützen solche Worte? In diesem Moment, wenn der Magen leer bleibt und die Kälte immer noch zu schaffen macht. Absolut nichts. Leere Sprüche, fromme Sprüche helfen weder gegen Hunger noch gegen Kälte. Sie sorgen nicht für eine Verbesserung der Zustände. Genau so sagt Jakobus als Fazit dann in Vers 17, ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat. Er ist in sich selber tot. Es ist bloßes Gerede, und eigentlich nur für die Mülltonne gut, aber nicht für das Leben mit Jesus. Genau genommen ist ein Glaube ohne Werke nämlich überhaupt kein Glaube. Es dürfte eigentlich gar nicht so genannt werden. Auch das wird im Text deutlich. Ein solcher Glaube, er ist nicht nur krank, sondern mausetot. Und diesem toten Glauben wird der lebendige Glaube gegenübergestellt. Das, was Gott eigentlich in uns bewirken möchte. Was heißt denn lebendig? Lebendig bin ich, weil ich atme, weil mein Puls schlägt, weil mein Herz schlägt, das Blut durch die Adern zirkuliert. Deshalb lebe ich, deshalb bin ich lebendig. Und so ist es auch mit dem Glauben. Er ist nur dann echt, wenn man ihn sehen kann, wenn er sich in den Werken zeigt, in meinem Tun, in meinem Alltag, indem ich dem Nächsten helfe, die Liebe Gottes sichtbar mache in meiner Umgebung. So hat es Johannes mal in 1. Johannes 3, Vers 18 gesagt und betont, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat. Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat. Die netten Sprüche machen keinen satt. Aber Brot und Obdach dem Armen geben, das hilft ihm, sein Leben zu retten. Wir sehen hier also, Jakobus Er addiert nicht einfach Glaube plus Werke, sondern er sagt, was christlicher Glaube überhaupt ist, nämlich ein tätiger, ein lebendiger Glaube, der sichtbar wird in meinen Werken und Taten an jedem neuen Tag. Nicht um der Rettung willen, sondern um meinen Glauben zu beweisen, um ihn als echt darzustellen, ihn zu bestätigen. Und wie sorgfältig Jakobus hier argumentiert, erkennen wir an dem zweiten Beispiel, das er in Vers 18 nennt. Es ist diesmal kein Beispiel aus der Lebenspraxis unbedingt, sondern stammt aus der Etage der Theologie, da wo man gerne diskutiert. Der Einwand hier lautet, nun könnte ja jemand sagen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Was wäre so schlimm daran? Was wäre das Problem? Jakobus entlarvt diesen Fehler in diesem Denkmodell, indem er den Diskussionspartner auffordert, ihm seinen Glauben ohne Werke doch bitte mal zu zeigen. Wo kann ich den denn sehen? Wo kann ich den finden? Wie soll denn das funktionieren, fährt er fort, wenn die entsprechenden Taten fehlen und gar keine Werke in deinem Leben zu sehen sind? An was soll ich denn deinen ach so tollen behaupteten Glauben erkennen? Keine Chance. Wo nichts ist, können wir nichts finden. Deshalb kann er ihm auch nichts zeigen. Jakobus dagegen macht deutlich am Ende dieses Verses, dass der echte Glaube keine Mühe hat, seinen Glauben unter Beweis zu stellen. Warum? Weil die Taten überall sichtbar sind. Der echte Glaube, er zeigt sich. Da gibt es keine Diskrepanz zwischen Glauben und Werken. Da klafft keine riesige Lücke zwischen dem Kopfwissen und diesem tatkräftigen Anpacken in der Realität. Jakobus will hier also betonen, dass wir nicht durch einen Glauben gerettet werden, der nur aus Worten, aus frommen Worten besteht, sondern nur durch einen solchen Glauben, der sich in guten Werken auswirkt. Mit anderen Worten, die guten Werke sind nicht die Wurzel der Errettung. Da kommt nicht die Rettung her. Aber sie sind die Frucht meiner Errettung. Sie sind nicht die Ursache, aber sie sind die Auswirkung. Da zeigt sich, ob mein Glaube echt ist. Großer Reformator Calvin hat es mal so ausgedrückt. Wir werden durch Glauben allein gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der allein ist. Ich wiederhole den Satz nochmal. Wir werden durch Glauben allein gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der allein ist. Denn ein Glaube, der allein ist, so übersetzt hier auch die gute Nachricht treffend, ein Glaube, der allein ist, aus dem keine guten Taten hervorgehen, solch ein Glaube ist tot. Dasselbe hat ja auch Jesus im Prinzip schon gelehrt. Matthäus 7, Vers 16 zum Beispiel. Da heißt es, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jeder gute Baum bringt gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Das heißt, in meinem Tun zeigt sich, ob ich ein echter Nachfolger oder ein Heuchler bin. An meinen Früchten lässt sich erkennen, ob ich ein guter oder ein fauler Baum bin. Gute Früchte dran wachsen oder schlechte. Das heißt, bei einem echten Glauben, wie Gott ihn versteht, da ist eben alles aus einem Guss. Da passt Glaube und Werke zusammen. Da ist Liebe, Nächstenliebe ganz selbstverständlich in meinen Alltag eingebettet. In Vers 19 tritt Jakobus nun in eine weitere Runde mit seinem Diskussionspartner ein. Dieser sagt jetzt, er habe doch Glauben. Warum? Weil er ja glaubt, dass es nur einen Gott gibt. Jakobus sagt, gratuliere!
In der Tat, ist das eine hochkarätige Aussage, die der da macht. Auch wir glauben, dass es nur einen Gott gibt. Das ist das Bekenntnis der Juden wie der Christen bis heute. Und Jakobus fügt hinzu, auch die Dämonen glauben dies. Das ist hier der springende Punkt, auf den Jakobus hinaus will. Und er beschreibt hier quasi eine erschreckende Ironie, wenn er deutlich macht, das, was du, mein lieber Gesprächspartner, Glauben nennst, das glauben auch die Dämonen. Also die bösen Engel, die auf der Seite Satans sind. Aber kommen sie deshalb in den Himmel? Werden sie gerettet, weil sie richtig über Gott denken in dieser Sache? Nein, natürlich nicht. Und jetzt kommt der Hammer hier am Ende von Vers 19, wenn Jakobus feststellt, eines muss ich noch hinzufügen. Der Glaube der Dämonen hat mehr Substanz als deiner, mein lieber Gesprächspartner. Nicht, dass ihr Wissen sie retten würde, ihr richtiges Wissen über Gott, aber sie reagieren wenigstens darauf. Sie nicken diese Tatsache, dass es nur einen Gott gibt, nicht einfach nur ab, sondern sie erschrecken. Ihnen stehen die Haare zu Berge, heißt es hier wörtlich. Die haben Angst. Warum? Vermutlich, weil sie wissen, was im Gericht auf sie wartet. Die erzittern. Bei ihnen gibt es wenigstens irgendeine Reaktion, sagt Jakobus, aber bei dir und deinem theologischen Gefasel, wo bleibt da deine Reaktion? Du eitler, gedankenloser Mensch, heißt es deshalb in Vers 20. Willst du nicht einsehen, dass der Glaube ohne Werke nutzlos und unbrauchbar ist? Hier gilt es also zu begreifen, dass Glaube als Lippenbekenntnis keinen Wert besitzt vor Gott. Natürlich müssen wir an irgendetwas glauben. Glaube hat ja immer einen Inhalt. Wir glauben an Gottes Wort, dass es echt ist. Wir glauben an Jesus Christus als Retter, als Schöpfer, als Erlöser und so weiter. Glaube ist ja nicht, wie man umgangssprachlich sagt, irgendwie ein Nichtwissen oder die Ohnmacht, dass wir es nicht ändern können. So nach dem Motto, ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird. Ja, das glaube ich, weil es der Wetterdienst halt so sagt. Aber das ist nicht der Glaube, den Gott meint, der hier gemeint ist. Glaube an Gott hat mit Vertrauen zu tun. Denn Glaube braucht ein Gegenüber. Und dieses Gegenüber ist Gott selber. Denn Jesus Christus Mensch geworden ist. Er ist eine Person. Eine Person mit Charakter, mit Gefühl, mit Verstand. Ich kann mir also nicht aussuchen, wie ich Jesus gerne hätte. Ich muss an den Jesus glauben, wie ihn mir die Bibel zeigt. Wie Gott sich geoffenbart hat in seinem Wort. Das ist der Inhalt meines Glaubens. Und weil dieser Inhalt so wichtig ist, darf man ihn gerne auch mal in Worte zusammenfassen, in Form eines Glaubensbekenntnisses. So wurde es zum Beispiel auch beim apostolischen Glaubensbekenntnis gemacht, wo es heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels, unter der Erde. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und auch die Toten. Und schließlich, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Was für ein schönes Bekenntnis, wo alles so zusammengefasst ist, was auch uns wichtig ist. Dieser Inhalt ist gut, ist richtig. Aber das Glaubensbekenntnis zu sprechen, selbst wenn ich es grundsätzlich bejahe, reicht nicht aus. Nachsprechen und bejahen ist immer noch zu wenig. Selbst wenn wir für diese Aussagen kämpfen würden, auf theologischen Debatten sie hochhalten würden, wäre es immer noch zu wenig. Denn der Hauptinhalt unseres Glaubens ist Jesus als Person. Es geht um eine Beziehung, um meine Beziehung zu diesem Herrn. Jesus will nicht nur, dass wir Fakten über die Bibel, über Jesus sammeln, dass wir die Evangelien fast auswendig kennen, dass wir dogmatisch richtig über ihn denken oder dass unsere Bibeltreue alle anderen in den Schatten stellt, wir fast schon hochmütig sind mit unserem Wissen, mit unserem richtigen Bibelwissen. Nein, Jesus sucht die persönliche Nähe zu mir. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns. Er möchte Gemeinschaft haben mit meiner oft so armen, trostlosen Seele im Alltag. Diese Beziehung, die möchte er pflegen. Da will er investieren. Will er mich anleiten auf dem Weg ihm entgegen in die Ewigkeit. Dass ich vorbereitet werde, ihm zu begegnen. Genau darum geht es im Christsein. Zu tun, was Jesus möchte, ihn persönlich kennenlernen, immer besser auf ihn zu hören, auf seine Stimme, damit ich ihm nachfolgen kann, damit ich seine Maßstäbe umsetzen kann in meinem Leben. Und dazu hilft kein Lippenbekenntnis, sondern nur ein echter Glaube. Ein echter Glaube, der mein ganzes Leben verändert, sodass ich bereit werde, Gott in allem zu gehorchen, was er in seinem Wort uns offenbart hat. Ja, ein Glaube, der ihm selbst dann noch vertraut, wenn alles hoffnungslos erscheint. Wenn Gott sogar von mir fordert, mein Liebstes für ihn zu opfern. Wir haben es vorher gehört. Dem Abraham erging es so. Deshalb wird er hier als Beispiel genannt, um aufzuzeigen, wie radikal echter Glaube sich auswirken kann im Alltag. Wurde nicht Abraham, Vers 21, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Wir haben die Geschichte vorher gehört, vielen Dank, Hartwig. Es ist Drama pur, wenn wir diese Geschichte lesen und uns da hineinversetzen. Gott verheißt dem Abraham Nachkommen. Und dann muss er erst mal jahrelang warten. Nichts passiert. Die Verheißung, wie soll denn das passieren? Und dann kommt er endlich, der ersehnte Sohn, Isaak. Abraham liebt ihn. Er zieht ihn auf. Und einige Jahre später befiehlt Gott, opfere mir deinen Teenager. Und Abraham, er diskutiert nicht mit Gott, sondern er glaubt, dass Gott zu seinem Wort steht, auch in diesem krassen Moment. Er ist bereit, seinen Sohn zu opfern auf dem Altar. Und im letzten Moment greift Gott ein. Warum? Weil er Abrahams Glauben gesehen hat. Nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, lautet die Feststellung dort. Solchen Glauben schätzt Gott. Solchen Glauben, der ehrt Gott. Bei Abrahams Verhalten sehen wir, wie echter Glaube uneingeschränkt Gott gehorcht, obwohl alle menschliche Logik dagegen spricht. Glauben hieß für ihn, Gott mehr zu gehorchen als seiner Erfahrung. Gott mehr zu gehorchen als seinem Verstand. Gott mehr zu gehorchen als seinem Gefühl. Denn in dieser Situation war nichts mehr logisch. Ohne Kind keine Nachkommen. Ja, wie sollte es denn jetzt weitergehen? Da hatte es sich nicht mehr gut angefühlt. Wer will schon sein eigenes Kind opfern? Eine furchtbare Vorstellung. Nein, hier wurde sein Glaube aufs Äußerste geprüft, auf die Probe gestellt. Und dennoch, er hielt 100% an diesem Glauben an Gott fest, dass er es auch da noch gut mit mir meint, selbst dort in dieser unglaublichen Forderung, die Gott an ihn stellt. Dieser Gehorsam, heißt es hier, wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Vers 23. Warum? Weil wir für unsere Erlösung doch noch Werke brauchen? Nein. Vers 22 erklärt es wunderbar. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte, denn erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Jetzt war es eine runde Sache. Die Taten haben nur das unterstrichen, was er im Herzen schon lange geglaubt hatte. Sie haben seinen Glauben vervollständigt. Sie haben ihn vollendet, vollkommen gemacht, gezeigt, was in seinem Herzen ist. Und das heißt auch für uns, nur wenn Glaube und Werke zusammenwirken, wenn sie eine untrennbare Einheit darstellen, nur dann leben wir in einem echten, lebendigen Glauben an unseren Herrn, der nicht nur beim Lippenbekenntnis eben stehen bleibt, sondern der wachsen will, der weiterkommen will. Ein Glaube, der in Bewegung bleibt. Dieses Wachstum im Glauben ist nämlich ein Prozess. So wie jetzt wieder die Samenkörner im Frühling hervorsprießen und erst ganz klein, dann immer größer, so muss auch der Glaube wachsen. Er fängt klein an. Wir lernen Gott ein erstes Mal kennen. Wir machen erste Erfahrungen mit ihm, aber das soll mehr werden. Wir machen neue Erfahrungen mit ihm. Wir lernen ihn noch mehr kennen in seinem Wort, in der Begegnung mit ihm, und da wird unser Glaube größer. Er soll ja erwachsener werden, reifer werden, vollkommener werden. Solch ein Glaube macht gerecht vor Gott. So schließt Jakobus hier in Vers 24 diesen Exkurs über Abraham ab. So seht ihr nun, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Dieser Vers allein betrachtet kann uns verwirren. Wir hätten ihn gerne ein bisschen den Satzbau umgestellt. Weil man versucht ist zu denken, dass es zur Rechtfertigung vor Gott doch wieder Glaube plus Werke braucht. Aber im Gesamtkontext dieses Abschnitts macht dieser Vers völlig Sinn. Denn vor Gott wird der Mensch durch den Glauben allein gerechtfertigt. Und durch die Werke wird er vor den Menschen gerechtfertigt. Ich wiederhole den Satz nochmal. Vor Gott wird der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt, aber vor den Menschen durch die Werke. Die sehen ja nicht ins Herz hinein. Wie sollen sie es dann bewerten können? Die Menschen sehen ja nicht, was Gott in unserem Herzen bewegt und verändert hat. Deshalb sagen die Leute um uns herum: Beweise mir die Echtheit deines Glaubens. Und hier kommen nun die Werke ins Spiel. Denn Glauben beweisen kann man nur durch gute Werke. Nur durch die Taten der Liebe, die die Menschen um uns herum wahrnehmen. Das ist wie das Thermometer unseres Glaubens. Die guten Taten. In diesen Gedankengang hinein bringt Jakobus noch eine zweite Person mit ins Spiel. Diesmal eine Frau. Eine Frau, die gesellschaftlich nicht hoch angesehen war, die auch nicht den Traumjob eines Christen hatte. Und dennoch wird sie hier in Vers 25 als Vorbild für echten Glauben genannt. Warum? Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Die Rahab lebte ein halbes Jahrtausend nach Abraham, dort in Jericho, wo Israel gerade ankam, um die Stadt zu erobern. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt durch Prostitution. Und um es kurz zu machen, diese Frau, sie fürchtet als Kanaaniterin, als Heidin, nicht zu den Juden gehörend, Sie fürchtet den Gott Israels. Und deshalb versteckt sie die israelitischen Spione in ihrem Haus. Damit begeht sie Hochverrat an ihrem Volk. Und sie zeigt damit, ich vertraue dem Gott Israels. Und ich bin bereit, alles zu tun, damit er mich rettet. Wenn hier alle anderen kämpfen wollen in dieser Stadt Jericho, ich nicht. Ich will mich ergeben, denn ich fürchte diesen Gott. Von Rahab können wir lernen, echter Glaube, er stellt sich notfalls auch gegen alle anderen um mich her auf Gottes Seite, weil er weiß, dass es Rettung nur bei ihm gibt und nicht bei den Menschen. Auch sie wird hier als großes Glaubensvorbild gezeigt. Mit einer letzten Illustration schließlich beendet Jakobus diesen Abschnitt hier in Vers 26 und sagt, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Unser Körper wäre tot ohne den Geist, ohne Gottes Odem in uns. Und in gleicher Weise ist auch Glaube ohne Werke tot. Öl ist eben nicht gleich Öl. Und Glaube ist auch nicht gleich Glaube. Es gibt toten Glauben und es gibt echten Glauben, lebendigen Glauben. Lebendiger Glaube ist Glaube, der etwas tut. Nicht aus Aktionismus heraus, sondern weil es seiner Natur entspricht. Er kann gar nicht anders. Damit fasse ich die Predigt nochmal in 5 Punkten zusammen, die hier wesentlich waren. Erstens, echter Glaube ist entscheidend. Wenn du dir nicht sicher bist, wo du stehst, wie es in deinem Glauben aussieht, dann lass uns darüber reden. Nutze die Gelegenheit, vielleicht nach dem Gottesdienst noch, um zu echtem Glauben durchzudringen. Zweitens, echter Glaube, er muss wachsen. Das ist was Kontinuierliches. Und Wachstum geschieht durch Taten. Du bist, was du tust. Drittens, echter Glaube ist ein Glaube, der sich um andere kümmert. Fromme Sprüche sind nicht genug, wenn jemand Hilfe braucht. Packe mit an, tue Gutes, wo du kannst. Viertens, echter Glaube ist ein Glaube, der bereit ist, das Beste für Gott zu opfern, so wie wir es bei Abraham gehört haben. Gott ist der Geber aller guten Dinge, aber er will mehr sein als nur der Weihnachtsmann. Und fünftens, echter Glaube, er stellt sich ganz auf Gottes Seite, egal wo die anderen stehen, völlig unabhängig, auch die Christen. Gott will meine Loyalität. Sollen die anderen ruhig denken, ich bin etwas seltsam, leicht durchgeknallt, vielleicht als Fundamentalist verschrien. Egal, echter Glaube sucht Gott und sonst nichts. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, diese Worte fordern uns wieder ganz neu heraus, in diese Beziehung mit dir noch viel tiefer hineinzutreten. Dich zu suchen an jedem Tag, dich kennenzulernen, zu wissen, was du von uns möchtest. Bitte bewahre uns vor Lippenbekenntnissen, vor Heuchelei, vor äußerem Schein, den wir vor anderen vorspielen, aber wo es gar nicht echt ist. Nimm das weg, Herr Jesus. Zeig es uns. Lass es uns bekennen. Lass uns umkehren zu dir, dass wir immer mehr verstehen, was dieser echte Glaube in unserem Leben bewirken soll. Dass wir nicht nur uns selber sehen, sondern den Nächsten, ihm Gutes tun. Dass die guten Werke zu unserem Leben ganz selbstverständlich dazugehören. Herr Jesus, deine Liebe, sie soll uns bestimmen. Sie soll uns voranbringen jeden Tag, und dazu beten wir auch in der neuen Woche um Möglichkeiten, ja, für dich da zu sein, Menschen zu zeigen, dass du in uns wohnst. Danke, dass du uns dabei hilfst. Danke, dass wir in dieser engen Beziehung mit dir Tag für Tag gehen dürfen. Amen.
Vielen Dank, Timo, für die Predigt.